BR Heimat. Habe die Ehre.
10 Uhr und 5 Minuten. 33 bis 39 Grad. Wie viel Zahlen uns durchs Leben begleiten. Grüß Gott und habe die Ehre, sagt Hermine Kaiser, zu unserem Redensartenratsch heute mit Rolf Bernhard Essig. Und da geht's um Zahlen. Und wie viel Zahlen uns durchs Leben begleiten, das ist mir in der Vorbereitung auf die Sendung so bewusst geworden. Zum Beispiel in der letzten halben Stunde der Kaiserwalzer im Dreivierteltakt. Jetzt die Uhrzeit, die Temperaturmeldungen. Wir lassen heute alle 5 Grad sein oder reden über die 7, weil mit Erich Wartusch hat Rolf Bernhard Essig schon vor 2 Wochen geratscht über Zahlen und sie sind nur bis zur 7 gekommen. Wie weit wir heute kommen, das können wir uns an 10 Fingern abzählen in den nächsten 2 Stunden. Zahlen, Zahlen über alles. Und mir ist auch dieser Abzählreim in den Sinn gekommen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wo ist denn mein Gast geblieben? Er ist nicht hier, er ist nicht da. Er ist wohl in Amerika. Nein, er sitzt in Bamberg und ist mir zugeschaltet. Gott und habe die Ehre. Ich hoffe, wir sind miteinander verbunden.
Ich denke schon. Ich bin ja 9-mal klug.
Wir machen heute mit der Zahl 7 weiter und da gibt's auch viel zu erzählen. Und ich habe in letzter Zeit gesehen, und da komme ich mir immer so alt vor, wenn die jungen Leute oder die Kinder was wissen und lachen und ich kapiere es nicht. Und so geht's mir seit einiger Zeit. Auf einmal sagen es alle immer 6-7, also 6-7 und malen es mit Kreide auf die Straßen und kichern ganz furchtbar, wenn einer 6-7, also 6-7 sagt. Oft lachen auch Kinder über was nicht kapieren, also so war es bei mir. Worum geht's denn da, Rolf Bernhard Essig?
Also wenn ich Glück habe, dann ist in 4 Jahren der Spuk vorbei, denn dann bin ich 67 und es spricht ein bisschen dafür. Die ganze Sache kommt aus dem Englischen und ist ja nicht ganz so einfach zu erklären, aber es gibt im Englischen schon sehr lange, also mindestens 170 Jahre, einen ganz schönen Ausdruck, to be at sixes and sevens. Also they are all at sixes and sevens with one another. Das heißt, sie sind miteinander uneins, sie verstehen sich nicht. Oder wenn ich in Sechsen und Siebenen bin, dann heißt es auch, ich bin verwirrt. Das kommt von einem Würfelspiel her und da geht es eben auch um ein Wagnis, ein gewisses unkalkulierbares Problem und das kann dann auch verwirren. Also dieser Ausdruck ist wirklich alt. Und jetzt kommt aber ein Rapper dazu, der hat 2024 einen Song in den USA gemacht. Und da kommt die Zeile vor, I know he dying, oh my God, 6-7. Er wurde dann gefragt, warum gerade 6-7 und er sagte, das solle in der Schwebe bleiben. Es gibt unglaublich viele Ideen, was das heißt. Aber wichtiger war, dieser Rap-Song wurde im Basketball aufgenommen. Und Basketball ist ja ungeheuer populär in den USA. Und einige Basketballspieler, die haben das sogar als ein Erkennungsvideo geradezu verwendet. Zum Beispiel LaMelo Ball. Und der ist 6'7" groß. Deswegen sagte er sich, super, das passt ja schön. Und dann hat man aber immer weiter das verwendet. Basketball ist ja gerade auch in Colleges und in den Schulen sehr, sehr populär auch. Und da hat man dann auch immer wieder dieses 6'7" übernommen und hat damit allerlei ausdrücken können. Zum Beispiel, wie schmeckt dir der Kaffee hier in dem Café? Oh, 6'7". Also das heißt, okay, also andere sagten auch, so eine ganz. Prüfung könnte es. Ja, naja, schon nicht schlecht, aber eben nur 6'7". Auch nicht gut. Und die Prüfung könnte 6'7" sein. Das wären dann möglicherweise 67%. Das ist ja schon über dem Durchschnitt, aber es ist halt kein sehr gut. Und dann wurde das noch mit Gesten aufgepeppt, wie beim Jonglieren vom Körper, also die Handflächen nach oben von sich weggestreckt und dann die rechte nach oben und dann nach unten, wieder die linke nach oben, nach unten, immer so hin und her. Und das war also dann ein Meme plötzlich, wie man das im Internet nennt. Also es gab dann allerlei Kurzvideos mit der Zahl 6, 7 und das was mich jetzt ein bisschen hoffen lässt, dass das 6-7 irgendwann auch wieder weg ist, das ist so, dass man heutzutage in vielen Internetforen, wenn jemand 6-7 verwendet, liest, dass man den dann fragt, wer hat denn dich im Jahr 2025 vergessen? Also es gibt schon viele, die sagen, das ist ja uralt, das ist ja letztes Jahr. Naja, es ist wie so oft vieles, was aus den USA kommt. Das braucht ja eine Zeit, bis es bei uns ist und bis wir dann kapiert haben, dass die in den USA das längst nicht mehr verwenden. Das kann dann wieder ganz schön dauern und ich bin aber recht zuversichtlich, dass wir mit einem Countdown rechnen können, dass es also auch runtergezählt wird, was ja auch übrigens in der letzten Sendung gar nicht vorkam. Aber das Runterzählen ist ja auch, wie das Raufzählen, sehr, sehr weit verbreitet. Der Countdown wurde in Deutschland wahrscheinlich erfunden von Fritz Lang für die Frau im Mond beim Raketenstart. Da hat er sich überlegt, wenn ich da hochzähle, dann weiß ja niemand, wann es aufhört.
Bei dem alten Film.
Aber 1929, Frau im Mond. Und da gibt es einen Raketenstart.
War, und der wird. War das noch ein Stummfilm? Nein.
Doch, ist ein Stummfilm. Und da gewesen, wird eben runtergezählt. 10, 9, 8, 7, 6. Und dann eben ist klar, bei 0, da startet dann die Rakete. Und das hat man dann bei anderen übernommen. Ich meine, Werner von Braun, der ja für das Apollo-Programm verantwortlich war und bei den Nazis übrigens auch schon für die V1 und V2-Raketen, der, vor allen Dingen für die V2, der war ja auch einer, der das beeinflusste, der Fritz Lang natürlich auch kannte und den unglaublich populären Film. Und beim Boxen ist es ja umgekehrt, nicht? Also da werden dann die 10 Sekunden gezählt und da ist das eben, dass jemand angezählt ist oder eben dann auch ausgezählt. Und dann ist er eben K.O.
Also beschäftigt man sich doch viel mehr mit den Zahlen, als man überhaupt meint. Jetzt haben sie mir wenigstens das mit den 6-7 erklärt. Man kommt sich immer so doof vor. Ich wusste ja erstmal nicht, was ein Mim ist. Ich habe halt Mimi gesagt, wie man schreibt. Da macht man sich also schnell bei der Jugend lächerlich. Das sind immer diese kleinen Filmchen, über die alle lachen. Macht man sich immer.
Aber das macht man sich ja immer. Das ist ja das, was man schon lange in der Soziologie mit dem schönen Wort Distinktionsgewinn bezeichnet. Das bedeutet nichts anderes, als dass wer in der dritten Klasse ist, schauen muss, dass er irgendwie was Eigenes in der Sprache hat, das ihn von den Zweitklässlern unterscheidet. Und wer in der achten ist, der möchte ja nimmer so sprechen wie die in der siebten. Und so bilden sich dann zum Teil auch wirklich schwachsinnige Ausdrücke, die aber innerhalb dieser Gruppe klar machen, wir sind eigen, wir sind andere, wir unterscheiden uns. Und daraus zieht man dann einen Gewinn, dass man sich besonders fühlt. Und da ist das Zählen eine ganz besonders einfache Art und Weise. Selbst die Klasseneinteilung fällt mir jetzt gerade ein. Die war ja auch früher
auch schon wieder
eine
andere. Zahlen.
Ja, der Kampf der Tertia oder sowas. Ne? Er ist ein Primaner, Untersekundaner und das hat man ja alles vergessen. Inzwischen sind es aber ja auch diese Zahlen 1, 2, 3 und so weiter. Und was ist man denn für ein Klässler oder ist man dann in der Kollegstufe angekommen und K12, meine Güte, klang das stolz, als wir das sagen durften.
Ja, fast schon. Aber mir hat gestern auch ein kleiner Bub ganz stolz erzählt, ich kann schon bis 100 zählen. Und dann habe ich gedacht, ja, wie wichtig denn die Zahlen überhaupt sind.
Ja.
Wir über 60-Jährigen können das ja gut beurteilen. Sie haben auf
ja,
alle...
Ja, wirklich. Und,
Nein, Sie sind dran. Sie haben auf alle Antworten.
Ich wollte nur gerade bei den Kindern nur kurz erwähnen, da gibt es ja auch diese Zählverse und Zähllieder sogar. Also in den Nursery Rhymes, den Ammenversen der Engländer, gibt es so ein ganz langes Lied, das One and One is Two and Two is Four. Und das geht dann immer weiter und so lernt man dann die Addition erstmal und dabei ist das Zählen ja auch noch dabei, genau. Mhm. Und so kann man dann auch multiplizieren und es wird ja oft ein bisschen niedergemacht, das Auswendiglernen, gerade von den 68ern, die hatten auch schon recht, dass nur stumpfes Auswendiglernen dumm ist. Aber so im Chor so ein Lied zu singen und dabei im Singen, im Rhythmus zu lernen, was die Zahlen sind, in welchem Verhältnis die sind, das ist eine ganz typisch spielerische und kindliche Herangehensweise. Und Pädagogik passt da ja auch wirklich im schönsten Sinne, wenn die Kinder Spaß dran haben.
Und wir haben ja auch noch Kopfrechnen gelernt, was ja oft jetzt vergessen wird. Merkt man jetzt durch die ganzen elektronischen Sachen, dass die meisten Leute gar nicht mehr im Kopf zusammenrechnen, was kosten könnte. Oder wenn der Apparat kaputt ist, dann stehen alle ratlos da. Und wir Ü60er rechnen das noch mühelos zusammen.
Na, weil wir es so muss gelernt sagen, haben. Auch da, ja, aber
na gut, ist mühelos, weil es übertrieben ist.
Ja, also ich habe es letzt gemerkt, als es so um das große Einmaleins ging. Da bin ich wirklich schlecht und selbst beim Kleinen bin ich manchmal ein bisschen langsam, weil ich das nicht mehr so oft mache im Alltag. Und ich denke, das ist wirklich eine gute Übung, diese Multiplikation, Addition, Division im Alltag zu machen und eben nicht den Taschenrechner beziehungsweise das Smartphone das machen zu lassen. Das bietet, wie Sie schon sagen, im Alltag ja ganz, ganz wichtige Anhaltspunkte. Dauert so etwas lang. Da muss man ja auch statt dem Dezimal dann das Sechserdezimalsystem verwenden, weil die Stunden ja 60 Minuten haben. Und wie viel kostet das? Genau, wenn man auch Währungen hat, wie ist das Verhältnis zwischen Pfund zu Euro oder zu Dollar oder zum Schweizer Franken? Das ist schon nicht schlecht, wenn man zumindest Pi mal Daumen sagen kann, das ist teuer oder günstig.
Oder in Bayern um oder rum. Die 42, ja, genau, haben Sie mir gesagt, ist die Antwort auf alle Fragen. Für mich sind Sie die Antwort auf viele Fragen. Und die 42, weil es 7er einmal 1 ist, mein Lieblings-einmal 1, die 42 hat ja auch wiederum mit der 7 zu tun. Was hat es aber jetzt mit der 42 auf sich?
Die Geschichte ist insofern für mich besonders schön, weil sie mit Literatur zu tun hat. Ich bin ja gelernter Literaturwissenschaftler und hier geht es um den Roman von Douglas Adams, Per Anhalter durch die Galaxis. Das ist ja ein mehrteiliger Roman und innerhalb dieses Romans, der erst im englischen Sprachraum, aber dank 2001, übrigens ein Versand, der auch wegen seiner Zahl so bekannt wurde, was wiederum auf 2001 Space Odyssey von dem Film von Stanley Kubrick
im Weltraum
zurückgeht. Odyssee im Weltraum, genau. Und da war also jetzt dieser Roman Per Anhalter durch die Galaxis ungeheuer populär, internationaler, großer Erfolg. Und im Roman, da gibt es einen Supercomputer, der eine Antwort auf die endgültige Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest gibt. Und dieser Computer hat die Antwort nach sehr, sehr langer Rechenzeit und die ist 42. Auf die Frage, warum denn die so komisch ist, sagt der Computer, dass diejenigen, die die Frage gestellt haben, sie gar nicht richtig verstanden und gestellt haben. Das ist wie wenn man heute einer KI einen Prompt, wie man sagt, hinschreibt und dann kriegt man prompt die falsche Antwort, weil es eben nicht richtig gestellt ist. Und das ist ja auch richtig, wenn man sich überlegt, man stellt die endgültige Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest, das ist ja so ungefähr, dass dann der Computer nach langer, langer Rechenzeit auf so etwas Einfaches wie die Zahl 42 kommen kann. Und aus dem Roman ist das dann ungeheuer populär geworden und man hat alles Mögliche hineingeheimnisst und also von irgendwelchen numerologischen Thesen über tibetische Mönche und irgendwelche Basisrechnereien und der Douglas Adams hat gesagt, das ist totaler Unsinn. Ich saß an meinem Schreibtisch, starrte in den Garten hinaus und dachte, 42 passt. Und dann habe ich es hingeschrieben, das ist alles. Aber naja, so geht das schnell und so ist es auch mit der 23. Die ist ja ähnlich bekannt, zumindest unter Jüngeren und Halbjüngeren als Verschwörerzahl. Also ich will jetzt den Leuten, die Verschwörungstheorien anhängen, nicht das Wort reden. Aber es gibt ja sogar einen deutschen Film, der 23 heißt, in dem dann ganz viel erklärt wird, warum gerade die 23 so eine geheimnisvolle und eine Verschwörerzahl ist. Auch hier geht es wieder um die Literatur. Robert Anton Wilson und Robert Cheese haben ja die Romantrilogie Illuminatus geschrieben. Und da behaupten sie, dass 23 die Verschwörerzahl ist. Die haben sich dann wiederum auf einen Autor William S. Burroughs bezogen, der eine Kurzgeschichte 23 Skiddo geschrieben hat. Und das ist wieder ein umgangssprachlicher Ausdruck für Hau ab. Und so merkt man, also wenn heute ein Rapper wie jetzt bei dem 6-7 so etwas verbreitet, dann kann die 6-7 ganz schnell sich verbreiten. Aber bei der Literatur ist es eben ähnlich, dass sowohl die 23 wie die 42 durch den Erfolg dieser Bücher inzwischen in der Populärkultur angelangt sind. Und also es gibt ungeheuer viele Dinge, die darauf Bezug nehmen in Musik, in Literatur, in auch wieder im Basketball. Es ist nichts zu singen und zu sagen.
Goethes Faust haben fast alle von uns in der Schule gehabt. Letzte Woche war die Faustoper noch in München an der Oper zu hören und zu sehen. Bei den Salzburger Festspielen gibt es gerade eine Faust-Inszenierung. Ich glaube, bei vielen Theatern auch in ganz Bayern und ganz Deutschland. Also der Faust hat uns schon immer alle durchs Leben begleitet. Faust und Mephisto. Und da gibt's auch das Hexen-Einmaleins. Und mit dem haben Sie sich, Rolf Bernhard Essig, intensiv beschäftigt.
Naja, also vielleicht ein kleine Klammer am Anfang. Also ich habe ja durch meine vielen Auftritte in Schulen oder wie jetzt am Sonntag im Freilandmuseum Oberpfalz gelernt, man sollte immer vorsichtig sein mit dem, was man so sagt. Und wenn man sagt, das kennt ja jeder, das ist mir jetzt in Kulmbach, wo ich aufgewachsen bin, passiert, dass die einen Ausdruck verwendeten, man könnte die Schnecken auf die Hörner schlagen, glaube ich, so viel heißt so viel wie nichts tun, Muße haben. Und die waren entsetzt, dass ich da aufgewachsen bin und das noch nie gehört hatte. Also deswegen, Faust und Mephisto muss nicht jeder kennen. Ja, das ist kulmbacherisch offenbar und ist ja auch ein schönes Beispiel für diese Lokalredensarten. Und Faust und Mephisto muss nicht wirklich jeder kennen, aber viele, die haben sich damit auseinandergesetzt, sind mal da vielleicht im Theater gewesen. Und da ist dieses Hexen-Einmaleins etwas sehr Besonderes, denn wir kennen ja das Einmaleins sowieso schon als sprichwörtlich und sagen ja auch manchmal, also komm, das gehört doch zum Einmaleins. Oder wer nur von Einmaleins des, keine Ahnung, des Motorradsfahren irgendwas versteht, der wird doch wissen. Also das Einmaleins, das steht für so Grundkenntnisse oder für naive, kindliche Anfangsgründe von irgendetwas. Und das ist ja auch richtig. Wir lernen sehr, sehr früh das Einmaleins, wobei also das kleine Einmaleins 1 bis 10 und dann das große 11 bis 20 umfasst. Und deswegen passt das natürlich gut. Und jetzt kommt aber dieses Hexen-Einmaleins und das mögen Kinder auch gern. Auch wenn sie keine Ahnung von Goethe haben oder von hoher Literatur. Und deswegen, weil es so schön
wir in der Schule
ist,
auch nicht. Wir haben es halt lesen müssen. Ja, gerne. Ja.
Also, Hexen-Einmaleins im Faust. Eine Hexe liest da aus einem Buch vor. Du musst verstehen, aus 1 mach 10 und 2 lass gehen und 3 mach gleich, so bist du reich. Verlier die 4 aus 5 und 6, so sagt die Hex, mach 7 und 8, so ist's vollbracht und 9 ist 1 und 10 ist keins, das ist das Hexen-Einmaleins. Und dann sagt Faust, der ganz verwirrt ist, mich dünkt, die Alte spricht im Fieber. Das war eine Zeit lang in der bürgerlichen Kultur so ein Ausdruck, den man verwendete, wenn jemand was ganz Dummes gesagt hatte. Dann sagte man, mich dünkt, die Alte spricht im Fieber. Und das ist ja auch
nicht,
wirklich
ist.
Geheimnisvoll.
Ja,
gruselig. Genau, und also diese Idee, die wird ja dann von Mephisto noch weitergetrieben. Der sagt, das ist noch lange nicht vorüber. Ich kenne es wohl, so klingt das ganze Buch. Ich habe manche Zeit damit verloren, denn ein vollkommener Widerspruch bleibt gleich geheimnisvoll für Kluge wie für Toren. Mein Freund, die Kunst ist alt und neu. Es war die Art zu allen Zeiten. Durch 3 und 1 und 1 und 3 Irrtum statt Wahrheit zu verbreiten. So schwätzt und lehrt man ungestört. Wer will sich's mit den Narren befassen? Gewöhnlich glaubt der Mensch, wenn er nur Wörter hört, es müsse sich dabei auch was denken lassen. Und da sind wir vielleicht dann wirklich wieder bei den Verschwörern. Denn man kann ja in allem etwas finden. Überall sind die Zahlen drin. Und ich habe mal eine ganz tolle Sendung Ja, ich habe mal eine ganz tolle Sendung über die Pyramiden gesehen und da wurde also erklärt, wie die Neigungswinkel dem Aufgang der Venus an einem bestimmten Datum entsprechen und also ganz, ganz viele tolle Sachen. Und dann wurde ein Computerfachmann gefragt, der sich mit diesen ganzen Zahlenproportionen, die Kreiszahl Pi ist da übrigens auch in dieser Pyramide drin zu finden, und der hat dann gesagt, naja, also wenn wir Computer, die Menschen gemacht haben, Menschen programmiert haben, auf solche Verhältnisse, auf solche Maße loslassen, dann ist es ganz klar, dass dabei was rauskommt. Wenn keine Proportionen, keine Erkenntnisse, die uns Menschen betreffen, herauskommen, das wäre wirklich geheimnisvoll.
Also mit Zahlen sich zu beschäftigen, wenn wir schon bei Zahlen sind, spannend wollte ich gerade sagen, ja. Wenn wir schon bei Zahlen sind und Sie so mit dem Faust sich so beschäftigt haben, den ich wahrscheinlich in der Schule so durchgeblättert habe, welche Note haben Sie denn gehabt in Deutsch?
In Deutsch sehr, sehr unterschiedlich. Also ich erzähle gern, dass meine Facharbeit 6 Punkte hatte. Das ist also richtig
das war
schlecht.
Müde.
4-. Genau. Oh, aber im Abitur waren es dann 14 in der Abiturprüfung und so bin ich da immer hin und her geschwankt. Das wurde dann zum Glück immer besser. Ich war fauler Hund und habe lieber mich mit meinen Freunden herumgetrieben und gedacht, naja, die Schule, das kriege ich schon irgendwie hin. So ist es ja auch gekommen. Und meine Abiturnote, ich habe da meinem Vater gesagt, ich habe eine 1 beim Komma. Aber nicht vor, ich habe eine 2,1 gehabt. Ja, ja, 2,1 war das. Und ich war ganz zufrieden, denn das Abitur hat mich wirklich nochmal rausgehauen. Vorher wäre ich eher so ein Dreierschüler gewesen. Wie gesagt, der faule Hund. Und nachher wurde das dann, ich weiß auch nicht warum, irgendwann wurde ich fleißiger.
Ich habe letztes Mal sogar, weil wir über das Abiturzeugnis geratscht haben, und das ist jetzt auch schon 46 Jahre her, gesehen, dass sich unser Direktor verzählt hat bei mir im Zeugnis. Er hat mir einen Punkt zu wenig gegeben. Er hat 6 und 7 zusammengezählt und 12 dabei rausgebracht. Aber bei der Endnote war es dann auch schon wurscht und habe gedacht, nach 46 Jahren.
Aber 6 und 7, das sind,
ja, 6,
da sind wir schon wieder.
Stimmt. Dann war es ich.
Aber genau das meine ich. Ist das nicht großartig? Also ich sage aber, das ist auch typisch, wenn man über irgendetwas gerade forscht oder sich mit etwas beschäftigt, dann sieht man das überall. Es gibt dazu das schöne Sprichwort, das heißt sogar Logik des Werkzeuges. Wenn dein einziges Werkzeug ein Hammer ist, sieht alles aus wie ein Nagel.
Das ist aber gescheit. Aber ein bisschen nachdenken
ja,
müssen.
Und wenn wir über Zahlen sprechen, sehen wir halt überall Zahlen. Und ich habe auch zum Beispiel, weil wir in der Gruppe 7 sind, also das ist eine Gruppe, die sich aus Kinder- und Jugendbuchmenschen zusammensetzt, also Männlein und Weiblein und Büchereimitarbeiter und Autorinnen und Illustratorinnen und Buchhändlerinnen und Leute, die mit dem Verlag zu tun haben und Lehrerinnen und so. Und in der Gruppe 7 haben wir auch länger überlegt, wie nennen wir uns denn? Und kamen dann da drauf, meine Frau hatte gesagt, ach, wir treffen uns doch jetzt schon wieder um 7 und das wäre doch ein ganz schöner Name und außerdem ist es gerecht, weil wenn wir uns immer am Montag treffen und jemand hat am Montag einen immer wiederkehrenden Termin, dann kann der nie kommen. Wenn wir uns aber am 7. treffen, dann wechselt ja der Wochentag und wir nennen uns Gruppe 7 und da es schon eine Gruppe 47 gab, war das dann ein schöner Name und außerdem, ja, Sie haben schon gesagt, der 7er 1x1 mögen Sie gern, die 7 ist ja auch eine Zahl, die eigentlich alle gerne mögen.
Eine Glückszahl eigentlich. Ich habe gedacht, ihr nennt euch die glorreichen 7, das war doch, glaube ich, ein Western.
Ja, der The Magnificent 7 heißt er, ich glaube von Sturges, mit Jules Brünner als dem Anführer einer Gruppe von Pistoleros, die einem Bauerndorf helfen. Und das Ganze beruht auf Kurosawas Film Die 7 Samurai und ist ein toller Film. Vor allen Dingen kennt jeder die Musik von Irma Bernstein dazu. Das ist die Westernmusik. Dam, dam, da, dam, da, 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 da. Und dann geht das dann richtig schön los mit den Streichern und Bläsern. Also das ist natürlich die glorreichen 7 toll, aber uns war eine Nummer kleiner. lieber die Gruppe 7. Das klingt einfach schön und gerade für Kinder. Unsere Illustratorin und Autorin Dagmar Geißler hat das schön gemalt auch. Also ein ganz schönes Logo gemalt für die Gruppe 7. Sehr sympathisch, wie da die Farben und die Formen ineinander spielen. Das ist ja auch interessant und wichtig, wie wir manche Zahlen mögen, andere dann nicht. Zum Glück ist die böse 7 vergessen worden.
Mit 7 Meilenstiefeln geht's in der Sendung weiter. Über Märchen und die 7 auf einen Streich und die 7 Zwerge wollten wir auch noch sprechen, Rolf Bernhard Essig.
Tja, 7, genau. Wir hatten ganz am Anfang ja auch, da haben Sie gesagt, Sie seien 7 gescheit. Und ich meinte dann 9-mal klug, beides
ironisch.
Ist ja negativ. Genau, ironisch, spöttisch, sagen wir mal. Und das sagt man ja gerne zu vorlauten Kindern, die ja ein bisschen mit dem Wissen angeben, von dem sie etwas wissen, aber noch nicht so richtig, dass Unglaubliche, es bezieht sich erstmal auf das unironische, wirkliche Wissen und zwar der 7 freien Künste. Septem Artes Liberales hießen die im Mittelalter. Die musste man lernen, diese 7 freien Künste. Und wer die gelernt hatte, der war eben 7 gescheit. Das ist also aus dieser Zahl 7, wobei die 7 in ganz vielen Zusammenhängen auch eine Gesamtheit bezeichnet, eine Ordnung zum Teil auch. Die 7 Weltwunder kennen wir und man fährt über die 7 Meere, was im Englischen besonders schön klingt, 7 Seas. Also die 7 steht für ganz, ganz häufig eine gewisse begrenzte Menge, aber dann auch für etwas, was dann mehr sein kann. Also 7 gescheit wurde vom positiven Lob erstmal dann zum spöttischen. Das passiert ja häufiger. Und dann packt man seine 7 Sachen. Da geht es erstmal drum, es sind wenige, aber es ist auch alles, was man hat. Man soll alles nehmen und sich schleichen. Das ist hier das Zweite, was die 7 bezeichnet. 7 auf einen Streich, das ist das tapfere Schneiderlein, das mit einem Streich die 7 Fliegen auf seinem Pflaumenmusbrot erwischt hat. Und weil es nicht 7 Fliegen auf einen Streich, auf einen schönen Gürtel stickt, da denken alle, es hätte 7 Menschen auf einen Streich erwischt und getötet. Und das ist eines der schönsten Märchen, finde ich, weil man erst über das Schneiderlein lachen kann, dann über seine Angeberei sich erheben und mokieren. Und dann stellt man aber fest im Laufe des Märchens, das ist ein ziemlich gewieftes Kerlchen. Und wie der mit einem Riesen umgeht, mit einem Wildschwein, mit einem Einhorn oder seinen Feinden am Hofe, das zeigt dann, der hat Mut. Und er hat diesen Gürtel durchaus mit Recht getragen. Und wenn es auch für manche ein Buch mit 7 Siegeln bleibt, das kommt aus der Bibel. Und da sind wir wieder bei diesem alten mystischen Bereich, wo man sagt, die 7, die steht da auch für das Geheimnisvolle, in dem Fall ein Buch, das mit 7 Siegeln verschlossen ist, im Ursprung wahrscheinlich eher eine Buchrolle, was ja damals üblich war, aus Papyrus. Und die 7 Siegel, die waren als Verschluss gedacht. Das kennt man vielleicht manchmal noch. Es gab ja früher die Umschläge, die ein Siegel hatten als Verschluss. Und man konnte das Siegel erbrechen. Wenn es nicht erbrochen war, sah man, das hat noch keiner gelesen. Das war also nicht geöffnet worden. So steht das Siegel seit der Antike für das Verschließen. Und ein Buch, das mit 7 Siegeln verschlossen ist, das wird dann bei jedem Siegel, das geöffnet wird, zu einer neuen schrecklichen Katastrophe führen im Buch der Offenbarung des Johannes, das ja auch als Apokalypse dann wieder sprichwörtlich geworden ist. Und die 7 Meilenstiefel, ja, die hätten wir manchmal gern, sind also international bekannt. Das ist sehr schön im Spanischen, avanzar con botas de 7 leguas, also ist genau dasselbe mit 7 Meilenstiefeln oder im Holländischen, im Tschechischen. Da ist Charles Perrault mit seinem Däumlingsmärchen besonders wichtig gewesen. Und bei den Brüder Grimm, da gibt es auch nur die Meilenstiefel. Wichtig dabei auch, Meile, das steht auch für ungefähr, nicht jetzt die Landmeile oder die Seemeile, die genau bemessen sind, sondern eine weite Strecke, könnte man sagen. Und das hat sich auch sprichwörtlich gehalten, dass etwas mit 7 Meilenstiefeln daherkommt, kann übrigens auch die Zeit dann betreffen. Und so ist die 7 dann eine große Strecke in diesem Fall, die man mit einem Mal vorwärts kommt. Im kleinen Muck kann man damit sogar dreimal auf dem Absatz sich drehen und dann ist er, wo er will. Da kommt er also noch weiter weg als alle anderen mit seinen 7 Meilen Pantoffeln.
Mit Märchen beschäftigen Sie sich ja auch intensiv bei Ihren vielen Vorträgen und Veranstaltungen. Und da ist die 7 offensichtlich eine wichtige Zahl.
Ja, also nicht nur im Märchen, in der Religion genauso. Und ehrlich gesagt ist das ja nah aneinander, wenn ich jetzt auch etwas frech vielleicht klinge. Aber ich bin ja ein Heide und lese trotzdem viel in der Bibel und in den Märchen. Und diese Märchen sind auch für Kinder, wenn manche auch behaupten, sie seien zu brutal und zu chauvinistisch. Also bitte nochmal lesen. Ich sage immer, man kann der Brutalität der Welt nirgends so gefahrlos und lehrreich begegnen wie in einem Märchen. Und die Kinder können in der Regel das ganz gut einschätzen, worum es hier geht. Und ganz viele Märchen sind gar nicht chauvinistisch, sondern da sind die Frauen oder die Mädchen diejenigen, die die ganze Sache retten. Also bei den 7 Raben ohne das Schwesterlein hätte das nicht funktionieren können. Und bei Brüderchen und Schwesterchen, da ist das auch so, dass das Brüderchen ohne sein Schwesterlein da immer ein Reh bleiben würde. Also es sind da schon immer wieder Frauen, bei Schneeweißchen und Rosenrot, die beiden Mädchen, die im Wald spielen, Bären spielen. Meine Güte, also da würde mancher Bursch aber Angst haben. Also deswegen, Märchen bleiben sehr, sehr lehrreich und gerade auch internationale Märchen kann ich wirklich nur empfehlen, die immer mal wieder zu lesen. Ich vergesse sie auch dann wieder und staune, was da alles drin steckt. Und wie schön es ist, dann auch Märchenerzählern zuzuhören, was ja immer häufiger vorkommt. Manchmal gibt es natürlich schlechte Märchenerzähler, da wird man zum 7-Schläfer.
27. Juni ist der 7-Schläfer-Tag.
Genau, wenn es da regnet, dann regnet 7 Wochen und das ist so eine Legende von Märtyrern, die einer Verfolgung in einem langen Schlaf entgingen und entweder 200 oder so über fast 400 Jahre geschlafen haben sollen. Und die werden sogar im Koran erwähnt. Und was ich ganz besonders schön finde, im Koran wird sogar erwähnt, dass um einen Dekubitus zu verhindern, Allah sie immer wieder umdrehen lässt und wendet.
Achtung, jetzt geht's weiter. Ach du grüne Neune, wir müssen auf die Uhrzeit schauen. Also die Zahlen beschäftigen mich schon sehr, Rolf Bernhard Essig. Wir machen jetzt mit den Achtern weiter, den hat man gerne mal im Radl.
Ja, oder eben auch lieber nicht die 8 ja, im Rad. Ich erinnere mich so gut, wie die ist mir in der Schützenstraße reingekommen ins Radl, als ich von der Schule ganz schnell zu einem Freund wollte und da kam dann ein Auto von links und ich musste ganz scharf bremsen und mit dem Rücktritt, da blockierte dann das Hinterrad und rutschte so weg und so schlimm, dass dann also kein Weiterfahren mehr möglich war. Lustig ist, eigentlich sieht's ja nicht aus wie eine 8, aber wenn man so ein bisschen von hinten genau schaut, dann könnte man ein 8er im Profil vielleicht sehen und das merkt man sich bis heute. Das war also, als ich 17 war, glaube ich, und unvergessen dieser Achter im Rad. In der Sache, wie Sie jetzt gerade auch gespielt haben, damit ist das ja auch sehr alt, dass man die 8 in unterschiedlichster Bedeutung auch hat. Also man kennt ja die vielleicht noch aus Ritterfilmen oder sowas, dass jemand in 8 und Bann getan wird oder in die Reichsacht vielleicht gefallen ist. Und dann, wie Sie gesagt haben, Achtung, also gib 8 oder etwas in gute 8 nehmen. Und das klingt ja ganz genauso, aber die 8, die kommt eigentlich aus einer indoeuropäischen Wurzel und vielleicht kennen wir griechisch oder lateinisch octo. Oktogonal ist ein Achteck. Und das ist also im Gotischen über Achta, also Okto zu Achta, dann zu unserer 8 geworden. Und die 8 in dem Sinne von Aufmerksamkeit, das ist von einem alten substantivischen Wort Achta im Althochdeutschen. Überlegung, Meinung, auch Ansehen, jemand ist geachtet beispielsweise. Aber man passt auch dann darauf auf, man bemerkt diesen dann ganz besonders. Und die Reichsacht im Sinne von jemanden auch ächten übrigens, wenn jemand geächtet ist, ein Geächteter wie Robin Hood beispielsweise, das ist dann auch mit einem sehr, sehr alten Wort für Rache und womöglich sogar mit Totschlag aus Rache verbunden und ist also noch eine dritte Bedeutung. So haben wir also eine Zahl scheinbar, aber es ist dreimal etwas ganz anderes, auch wenn dreimal es acht heißt.
Aber Sie als Linguist wissen doch, ob das derselbe Wortstamm ist, die Zahl acht wie achten
nein, wie
oder
gesagt,
echten.
Nein,
das hat sich so ergeben.
Acht als echten ist eben aus dem Irischen und Altenglischen mit großer Wahrscheinlichkeit oder damit verbunden und ist also völlig anderer Wortstamm. Und in acht nehmen kommt eben aus diesem Mittelalthochdeutschen Achta, Überlegung, Meinung, Ansehen. Und die Acht als Zahl kommt aus dem indoeuropäischen Okto.
Also
es hat sich
nicht,
nur
nicht so
zufällig
achtsam.
Gleich. Genau. Also es hat sich nur zufällig ergeben. Es gibt ja viele solche Synonyme, sonst könnte man auch nicht, oder Homonyme muss man besser sagen, also gleich klingende Wörter, sonst könnte man hier nicht Teekesselchen spielen und gute Miene zum bösen Spielen machen oder in die Mine einfahren, um Gold zu schürfen oder den
gute Hermine zum
Bleistift.
Bösen Spielen.
Oder die Hermine. Mensch, darauf bin ich jetzt gar nicht gekommen. Aber
Sie endlich kann ich Ihnen eins draufsetzen.
Sehr gut.
Die gute Hermine zum bösen Spielen. Die Acht ist aber auch das Symbol für die Unendlichkeit.
Wenn man sie um 90 Grad dreht, ganz richtig.
Wieder eine Zahl.
Auch das ist sehr schön, wobei es auch einen unglaublich schönen Kinderwitz gibt, den ich jetzt gelernt habe. Ich sage ja, also jedes Mal, wenn ich in Schulen bin, lerne ich was dazu. Und da hat ein Kind gesagt, ich kenne einen Zahlenwitz, die 0 trifft die 8 und sagt, schöner Gürtel.
Kapiere ich jetzt nicht. Die 0 trifft die 8 und sagt, schöner Gürtel. Erklären Sie es.
Das ist so ein bisschen blöd. Wie das Gesetz des Hammers. Wer nur sich selber immer in Acht nimmt, der sieht die Welt, als wäre sie aus ihm selbst. Und wenn ich eine 0 einschnüre in der Mitte, dann wird daraus eine 8.
Jetzt habe ich, oh Gott, ich verblöde, ich bin ja auch schon
66. Ich habe auch gebraucht. Und die Kinder können sich beäumeln, wenn man als Erwachsener da rumdeutelt und dreht und nicht weiß.
Aber
und ich finde ihn so schön bildlich.
Aber ich bin auch letzte Woche hängen geblieben, als meine 7-jährige Großnichte mir gesagt hat, ich weiß einen Witz, was sagt der große Stift zum kleinen Stift? Wachsmal. Stift. Habe ich auch nicht kapiert. Also die Kinder freuen sich ja, wenn wir es nicht schneiden. Ach, das ist ja schön. Schöner Gürtel, die 80. Also wie Sie sagen, von Kindern lernt man immer, weil die so unvoreingenommen sind. Jetzt kommen wir, sollen wir schon zu 9 kommen oder sind wir noch bei der 8? Oder?
Ich glaube, wir
um 4 Minuten vor 11 die 8 nehmen. Genau, die grüne 9 machen wir nach 11.
So ausführlich. Genau, das passt doch. Und 11 ist auch wieder so eine tolle Faschingszahl und lustige Zahl. Wir werden sehen, was noch alles passiert mit unseren Zahlen.
Warum heißen eigentlich die doppelten Zahlen Schnapszahlen?
Ehrlich gesagt fing es bei den Dreiern erst so richtig an, aber es geht um einen alten Stammtisch-Usus, dass man am Stammtisch, wenn die Rechnung eben am liebsten dreimal 6 Mark 66 oder 6 Euro 66 oder 11 Euro 11 geheißen hat, dann lachten alle, weil sich diese Zahlen so zusammenballten und ja wirklich nur zufällig. Niemand trinkt ja so oder isst so, dass genau das rauskommt. Dann haben alle so gelacht und haben gesagt, du musst jetzt einen ausgeben. Natürlich einen kurzen, einen Schnaps. Und so kommt das dann zu der Schnapszahl.
Mit der Schnapszahl.
Und das ist dann auf die Doppelte auch übertragen worden. Aber eigentlich so im normalen Gebrauch sind es eher ab drei gleichen Zahlen. Und wenn es vier sind, ist das Hallo natürlich noch viel größer. Und der Schnaps, wie ich gerade lernte, für Vorbereitung auf das Freilandmuseum, kommt vom Schnappen auch her. Man nimmt einen Mund voll Branntwein. Und das ist dann aus dem Niederländischen den Schnappen nehmen und ist dann zum Schnaps geworden.
Rolf Bernhard Essig, bei Redensarten und Sprichwörtern unsere 42, die Antwort auf alle Fragen. Wir ratschen nach 11 Uhr weiter, wird so 11 Uhr 5, 6 werden nach den Nachrichten. Freue mich schon sehr, dann haben wir alle 9 oder alle 10 oder wir finden schon was.
BR Heimat, habe die Ehre.
Habe die Ehre, sagt Hermine Kaiser, zur zweiten Stunde um 11.05 Uhr am 4. August. Also Zahlen beschäftigen uns heute sehr und da kommt mir von Wilhelm Busch das Gedicht in den Kopf. 1, 2, 3 im Sauseschritt läuft die Zeit, wir laufen mit. Wir spielen jetzt Musik und dann wird uns Rolf Bernhard Essig, unser Redensarten- und Sprichwörter-Experte, noch über einiges über die Zahlen 9 und 10 und egal wie weit wir kommen, vielleicht auch die 11 und die 12 doch erzählen. Und ich amüsiere mich immer noch über den Kinderwitz mit der 8 mit dem Gürtel. Jetzt habe ich ihn kapiert. Rolf Bernhard Essig, der Experte für Redensarten, Sprichwörtliches und jetzt auch für Zahlen. Haben Sie denn eine Lieblingszahl?
Das wurde ich jetzt schon vom Kollegen gefragt. Also die 8 war mir schon immer lieb, das ist schon richtig, aber so richtig eine Lieblingszahl kann ich eigentlich nicht sagen. Das ist wie mit der Lieblingsfarbe, man nennt dann irgendeine. Also die 8 war schon, also auch weil mein Vater, Sie hatten vorhin 66 erwähnt, weil mein Vater gerne sagte, egal ist 66. Und dann sagte ich, egal ist 88, weil man die um 180 Grad drehen kann, dann ist das immer noch 88. Weil 66, wenn man die um 180 Grad dreht, ist es 99. Und dann sagte er zu mir, ich bin ein Klugscheißer oder eben 7 gescheit, 9-mal klug. Das fand er gar nicht so lustig. Aber die 8 hat mir immer sehr gut gefallen. Auch dieses 8x8, 64, fand ich auch sehr schön. Ja, ist eine tolle, also eine schöne Zahl, finde ich auch.
Aber die Wortspiele und Spielereien waren in ihrer Familie auch schon immer üblich.
Ja, das liegt sicher an der unterschiedlichen sprachlichen Prägung. Mein Vater, der in Westpreußen in Graudenz geboren wurde, aber in Berlin sozialisiert, dann in Hamburg lange Zeit gelebt hat, zur See gefahren ist. Meine Mutter, die in Königsberg geboren ist mit 7 Jahren und der Familie flüchten musste, dann in Oberfranken aufwuchs, nach Hamburg kam, wieder zurück nach Oberfranken. Also da haben sich viele Dinge schon mal vermischt und also dass meine Mutter, die sehr christlich war, das Bibeldeutsche und mein Vater mit Seemannsausdrücken oder berlinischen Sprüchen und dann hat mein Bruder Wolf Dieter, das war ganz wichtig, das, was man Blödelbarden nennt, unter anderem gehört, also Schobert und Bleck und Ulrich Roski und Insterburg und Co. Und gerade bei Schobert und Bleck, da waren diese Klangassoziationsketten etwas ganz Tolles und Insterburg und Co. spielte sehr, sehr gerne mit Reimen und Redensarten. Also insofern war das für mich auf jeden Fall eine familiäre Prägung. Das würde ich zustimmend bejahen.
Aber eine spannende Mischung an Sprachen und Sprichwörtern, das hat ja Sie auch inspiriert.
Natürlich, denn ich kam in eine Gegend, ich wurde ja nicht in Kulmbach groß, sondern in Burg Haig bei Kulmbach. Und da sprach kein Kind Hochdeutsch, außer mir. Also Hochdeutsch sprach vielleicht der Pfarrer und ein Lehrer, aber ansonsten wurde Dialekt gesprochen. So galt ich dann ganz schnell als arrogant, aber im Laufe der Zeit merkte ich, das Fränkische hat natürlich Reizvolles und Schönes und ist nicht nur so primitiv, wie ich dann in einer Art von Reaktion gedacht habe. Also da lernte ich dann vor allen Dingen, sagen wir mal so ab 19, 20, dann im Studium noch mehr mit der Sprachgeschichte, was da alles drin steckt. Und natürlich nicht nur im Fränkischen, also da muss man ja dann schon zwischen Ostoberfränkisch und Westoberfränkisch unterscheiden und Mittelfränkisch, und dann kommt das Oberpfälzische dazu. Ich habe es ja erwähnt, wir waren gerade in der Oberpfalz und ich erinnerte mich an meine Bundeswehrzeit beim Panzerartillerieregiment in Weiden, wie ich da völlig verloren war, obwohl ich ja gar nicht so weit entfernt aufgewachsen war. Aber das Oberpfälzische ist nochmal eine ganz besondere Farbe und hat eine schöne Derbheit.
Ach du grüne Neune, da tut man sich manchmal sprachlich schwer, wenn man den Dialekt wechseln muss. Woher kommt die grüne Neune?
Die grüne Neune kommt mit sehr großer Wahrscheinlichkeit aus Berlin. Also erstmal das Ach du ist schon mal klar, das war ursprünglich eine Gottesanrufung, die man aus Empörung, Überraschung oder weil man Hilfe brauchte in Katastrophenfällen, ach du lieber Gott, gesagt hat. Jetzt soll man ja aber den Namen Gottes nicht unnütz brauchen, also hat man statt lieber Gott dann lieber Herr Gesangverein und mein lieber Schwan und Ähnliches verwendet. Und in Berlin gab es jetzt ein sehr populäres Theater, das Königstädtische Vaudeville-Theater. Das war in der Blumenstraße Nummer 9 und es war grün gestrichen und war 1855 schon bekannt als die Grüne Neune. Und weil da eben so vieles Witzige stattfand und auch derbe zum Teil, wurde das selber sprichwörtlich. Der das übernommen hat, der Herr Wallner, der hat dann auch gereimt sogar, als da ein Umzug anstand. Und so zogest einst so groß, du jetzt so winzig kleine, zur Blumenstraße hin, zur hoffnungsgrünen Neune. Und später dann auch nochmal, als die grüne Neune aufgeben musste, da steigt die grüne Neune für immer in das Grab. Also man hat in Berlin immer wieder von der grünen Neune gesprochen. Und so konnte man die dann auch statt ach du lieber Gott, ach du grüne Neune verwenden, weil die so berühmt war. Und das hat sich dann wirklich durchgesetzt. Und die Neun war ja vorher auch schon ganz üblich. Sie erwähnten selber alle Neune. Das sagen wir ja, wenn was geklappt hat, wenn etwas prima war, weil, ja, das wissen die Hörerinnen und Hörer, weil beim Kegeln man manchmal es schafft, mit einer Kugel alle Neune zu schieben. Alle 9 Kegel fallen auf einmal um. Das ist ein ganz, ganz toller Wurf, den man da hingekriegt hat. Und so hat sich das dann auch sprichwörtlich rausgebildet. Und bei der Neun gibt es, glaube ich, sonst nur noch den falschen Neuner.
Das ist da, ich kenne den falschen 50er. Fußball.
Ja, genau, aber im Sport. Ach,
der Fußballspieler,
eben
der Neuner, Manuel.
Neuner. Genau, der Neuner, der eigentlich ist ja der in der Mitte da, ne? Der Mittelstürmer. Und wenn der sich aber immer wieder zurückfallen lässt, dann irritiert das die Gegenspieler und soll, naja, vielleicht dann auch Räume für die Mitspieler schaffen. Hängende Spitze klingt nicht so schön, aber ein falscher Neuner, das ist natürlich griffig und viele können das verstehen und können das in anderen Zusammenhängen dann durchaus auch sprichwörtlich verwenden. Aber sonst ist mit der Neun nicht so viel Start zu machen. Da, Revolution Number 9, das kennt vielleicht die Beatles-Generation noch. Das ist da auf dem weißen Album bei dem Stück Revolution Number 9 im Hintergrund immer zu hören ist Number 9, Number 9. Und das hat was sehr Unheimliches und Komisches. Und auch da hat dann John Lennon wieder gesagt, dass er sich nicht viel dabei gedacht hätte und dass da so viel hineingeheimnist wurde, das tat ihm dann sogar richtig leid und fand er sehr seltsam. Aber wir können nicht anders, als wenn wir Seltsames bemerken, dann irgendeine Lösung zu suchen und ob die dann passt oder nicht. Ja, wie sagt Mephisto, dass ich auch was dabei denken lassen könnte, das ist uns immer ganz wichtig.
Sind wir wieder beim Faust. Also die 9 ist unterrepräsentiert, das merke ich schon. Dann kommen wir zur 10, weil die ist ja ganz, ganz wichtig. Schon mal unsere 10 Finger und unsere 10 Zehen und unsere 10 Gebote.
10 Zähne irgendwann.
Oder nicht mehr.
Ja, oder nicht mehr. Also stimmt, die 10 ist ja in unsere Gesellschaft ganz tief eingeschrieben. Und das Dezimalsystem ist immer in 10er Schritten weitergehend. Das ist ja gar nicht das Ursprüngliche. Es gab das Sechserdezimalsystem mit 60er oder das Duodezimalsystem mit 12er Schritten. Aber spätestens dann mit den 10 Geboten, da wissen wir dann, oh ja, das ist jetzt etwas ganz Besonderes, diese 10. Und auch im Lateinischen hat sich ein böser Brauch erhalten, dass man als Strafe zum Teil eine Gruppe dezimierte. Und da wurde also dann durchgezählt und jeder Zehnte wurde getötet. Das hat man teils auch bei Herden und anderem als Strafe für Unterworfene gemacht. Und wir verwenden das heute so ganz normal und merken gar nicht,
ich bin
wie
auch
brutal
gerade irritiert,
da der Hintergrund ist.
Der Hintergrund ist schlimm.
Also eigentlich sagen wir nur dezimieren, naja, das heißt verringern. Aber nein, das war etwas sehr Böses und so kommt es auch zu vielen Liedern, in denen die Zehn verringert wird. Und ich erwähne jetzt nur die ganz unproblematische Form der Toten Hosen, 10 kleine Jägermeister. Und dann wird ja dann auch immer wieder einer weniger. Und das gibt es natürlich in vielen, vielen Varianten. Und die, über die wir heute nicht sprechen wollen, die war über wahrscheinlich 200 Jahre die bekannteste. Aber 10 kleine Jägermeister finde ich lustiger.
Und früher musste man seinem Herrn ja auch dann ein Zehnt abgeben. Was für manche,
das kommt aus der Bibel schon.
Für manche
genau,
schwierig war.
Ja, meine Mutter war in einer Herrnhuter Brudergemeinde und hat ihren Zehnten abgegeben an die Brudergemeinde, neben der Kirchensteuer. Ich habe dann auch gesagt, oh, das ist aber sehr christlich gedacht. Und naja, also es hat ihr nicht geschadet und vielleicht wurde damit auch sehr viel Gutes getan. Und die Zehntscheuern findet man ja in ganz vielen Orten noch nach wie vor. Da wurde der Zehnte gesammelt für den jeweiligen Herrn, der da abgegeben werden musste. Und das tat vielen Bauern, vielen Gütern auch weh. Also wenn man nicht viel hatte und davon dann noch einen Zehnten abgeben, neben Frondiensten vielleicht, also Herrendiensten, wie man die dann auch nannte. Frohn ist ja auch für den Herrn. Frohen Leichnam ist eigentlich der Leib des Herrn. Und so war das also schon sehr, sehr pressierend, dass man da ein Zehntel dessen, was man geerntet hatte, auch noch abgeben musste. Und beim letzten Mal, da hatte auch eine Hörerin sich gemeldet, die aus dem Mostviertel schrieb. Ich weiß gar nicht, wo das Mostviertel genau ist. Ich glaube eher in Österreich. Und da, sagt sie, gibt es die Redewendung, das Zehnte passt ihm nicht für einen Menschen, dem man nichts recht machen kann. Und das kann man sich vorstellen. Man gibt jemanden, zum Beispiel Mann und Frau gehen einkaufen und der Mann kriegt ein Hemd und sagt, na, das will ich nicht. Und das zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste. Und beim Zehnten, da passt es ihm dann immer noch nicht.
Und dann ist Hopfen und Malz verloren.
Ja, das ist dann einer, der gar keine Lust zum Einkaufen hat. Ich habe mal in Murnau erlebt, wie einer aus dem dortigen schönen Kleidungshaus rauskam und sagte zu seiner Frau, das war ja gar nicht so schlimm. Und sie sagte, das Einkaufen betreffend, wir sind noch nicht fertig.
Zwischen 11 und 12 ist schon die Mittagszeit. So sagt man, glaube ich, auch sprichwörtlich, Rolf Bernhard Essig.
Ja, und die 11, die ist eine Zahl, die ich als Kind schon mochte, weil wir Elfer rausspielten. Das ist ein Kartenspiel, in dem die 11 eine ganz große Rolle spielt. Und das Ass zählt ja auch 11 Augen in vielen Spielen und ist also die Zahl, die Sau. Das ist das mit den höchsten Punkten. Deswegen war das dann auch natürlich schön. Ein Ass wollte natürlich jeder sein. Aber die 11 ist durchaus auch eine Zahl, die mit Sündhaftigkeit verbunden wurde innerhalb der christlichen Religion, weil es ja 10 Gebote gibt und das 11. Gebot, das wurde scherzhaft manchmal gesagt, das 11. Gebot, lass dich nicht verblüffen. Das hat man im 18. Jahrhundert schon gesagt. Aber innerhalb der christlichen Kirche war das eins über die Zahl der Gebote, die wichtig waren. Und dann ist es eben insofern als Sündenzahl verwendet worden. Und wir kennen es vor allen Dingen aus dem Elferrat und die närrische Zahl, dass am 11.11. um 11.11 Uhr dann es rund geht. Und einerseits, ja, kann das mit dieser außerordentlichen Zahl zu tun haben, die außerhalb der ordentlichen 10 ist. Aber Es hat wohl auch viel damit zu tun und der heutige Karneval, wie er in gerade den rheinischen Gebieten gespielt oder vorkommt, der rheinische Karneval, der hat ja viel mit der Französischen Revolution zu tun und den Folgen. Diese Pseudo-Uniformen, die da auch getragen werden, sind ganz wichtig. Und da ist die Elf insofern dann hervorgehoben worden, weil sie Gleichheit gezeigt hat. Da steht eine Eins neben der andere. Einer ist genauso wie der andere. Das hat Gleichheit repräsentiert. Und dann kam noch etwas ganz Schönes hinzu. Aus ELF, was ja elf bildet, konnte man die Losung der Französischen Revolution bilden. Egalité, Liberté, Fraternité. Gleichheit, Freiheit, Brüderlichkeit. So stand dann die Elf auch für etwas Revolutionäres, was im nachrevolutionären Deutschland, als die Restauration kam und ganz, ganz viele Regeln und die Bürgerrechte, die Napoleon gegeben hatte, wieder zurückgefahren wurden. Da konnte man dann mit diesem Elf auch etwas Widerstand zeigen und unter dieser Narrenkappe eine eigene Wahrheit transportieren. Und das ist schon etwas ganz, ganz Schönes, finde ich. Und macht die Elf dann auch zu einer politisch interessanten Zahl, was ich in Vorbereitung der Sendung erst gelernt habe. Also ist ja nicht so, dass ich die Weisheit mit Löffeln gefressen hätte. Ich freue mich da immer wieder auf diese Erkenntnisse, die dann nebenbei fast kommen. Und also die Elf als politische Zahl hätte ich nie gedacht.
Interessant. Aber wenn Sie sich dann nicht nur mit der Sendung beschäftigen, ich meine, mir hängen dann solche Geschichten auch nach, wenn ich mit Ihnen darüber geredet habe, wie viele Zahlen uns zum Beispiel im Leben begegnen. Können Sie da manchmal wieder abschalten oder scheppert es die ganze Zeit im Hirn, wie man sagt, weil Sie dann sagen, ach, das habe ich auch noch und das entdecke ich auch. Doch ich glaube, wenn man dann in dem Thema so drin ist, dann ist es schon sehr intensiv, dass man Dinge entdeckt.
Ja, gleichzeitig ist es ja so, dass immer wieder auch neue Impulse kommen. Also ich war jetzt am Sonntag 4-5 Stunden da im Freilandmuseum Oberpfalz mit Liedern beschäftigt und mit allen möglichen sprichwörtlichen Dingen rund ums Kulinarische. Und da habe ich dann erklärt, warum mit jemandem nicht gut Kirschen essen ist beispielsweise, warum man was für einen Apfel und ein Ei bekommt und solche Dinge. Und oder die Brennsuppen hat natürlich eine große Rolle gespielt. Und jetzt bin ich ja schon wieder bei den Zahlen und übermorgen werde ich Leute aus slawischen Ländern über Redensarten informieren. Da bin ich dann wieder bei was Neuem. Das heißt, das grundsätzliche Thema, sprichwörtliche Redensarten, ja, da bin ich wie die Polizei immer im Dienst. Also ich mache mir wieder Fotos, wenn ich Graffiti sehe oder Werbung oder anderes, wo im Alltag die sprichwörtlichen Redensarten vorkommen. Und natürlich werde ich morgen und heute überall Zahlen sehen in sprichwörtlicher Verwendung. Aber ich kann da ganz gut abschalten. Aber nicht eben allgemein. Das Thema selbst, das ist auch
beschäftigt
zum Glück im besten Sinne uferlos.
Zick, es kommt ja auch bei Ihnen als Zahl vor, die gar keine Zahl ist. Das ist zig ja. Ideen haben oder zig Antworten haben oder zig Fragen haben. Das ist eigentlich immer die Endung von den 30, 20, 40. Oder hat das eine eigene Bedeutung?
Gerade haben Sie was gesagt, wo man gemerkt hat, es ist nicht ganz so einfach. Sie haben 30 gesagt und nicht 30. Und es heißt ja auch 20 und nicht 20. Und es heißt auch nicht 10. Obwohl natürlich in der Schule das immer mal wieder gekommen ist, dass jemand gedacht hat, naja, wenn es 13 heißt, dann muss es auch 11 heißen oder 1. Oder,
also, warum eigentlich so nicht? Ich finde, Kinder denken viel logischer.
Ja. Und 20, warum denn nicht? Aber das hat sich 20 durchgesetzt und bei 30 eben auch diese leichte Veränderung des Lautes ist ja nicht viel. Aber das sind so Klarheiten jedenfalls, dass zig eine hohe Zahl ist. Das fängt also bei 20 schon mal an. Das ist schon deutlich mehr als normalerweise. Und wenn man dann eben 50 oder 60 oder 90 gar hat, dann ist es richtig, richtig viel und kann deswegen dafür gerade in der Erziehung verwendet werden. Das habe ich dir schon zigmal gesagt. Kannst du nicht endlich mal? Das kennen wir wahrscheinlich alle. Und das führt dann häufig, wenn man sich nicht daran gehalten hat, dazu, dass es heißt, also jetzt schlägt es 13 oder jetzt schlägt es 12, hat man früher auch gesagt. Und weil die 13 über die 12 drüber geht, war das eben unerhört, auch über die 12 Apostel beispielsweise. Und wenn dann eben noch einer dazukommt, dann ist es eben der 13. Und Jesus war der 13., der starb in dieser Gemeinschaft, Jesus plus 12 Apostel. Das passt dann dazu, dass die 13, auch weil Jesus angeblich an einem Freitag gestorben sein soll, dass dann der Freitag, der 13., übrigens sehr spät eigentlich erst sich zu was Negativem entwickelt hat. Aber wie das genau war, das habe ich mal für eine Sendung vorbereitet. Aber wie sagte meine Schwiegermutter, du kannst dir nichts vom 12 bis Mittag merken.
Es ist aber noch nicht 5 vor 12 für uns beide. Und es schlägt auch noch nicht 13. Stimmt. Aber die 12 ist schon immer eine ganz wichtige Zahl gewesen. Zum Beispiel haben Sie mir auch gesagt, ein Dutzend Gesicht zu haben. Das bedeutet ja, was völlig Durchschnittliches zu haben. So.
Ja, und damit auch ein nicht, naja, ein Durchschnittliches. Und damit wird natürlich dann auch etwas abschätzig das bezeichnet. Also die Dutzendware, das ist eben auch eine, die häufig vorkommt, die also nicht besonders hervorsticht. Im Englischen sagt man manchmal a dime, a dozen. Also für 10 Cent kriegt man schon ein Dutzend. Das ist dann auch etwas, was nichts wert ist, was billig ist. Und ich finde diese Dutzend-Bezeichnung immer noch schön. Die war ja auf dem Markt ganz üblich. Man hat ja viele Ware in der Tat auch ganz neutral als Dutzendware bezeichnet. Eier wurden über ganz lange Zeit im Dutzend verkauft. Oder dann natürlich auch in diesem Dutzend-System. Da hat man dann, wenn man 60 Eier wollte, gesagt, einen Schock Eier bitte. Oder wenn man Gurken zum Einmachen wollte, dann hat man 12 Dutzend genommen, das war dann ein Gros. Und dieses Gros oder Gros haben auch manche gesagt, also G-R-O-S aus dem Französischen kommt, das hat sich dann ja auch in anderen Zusammenhängen, gerade im Handel, gehalten. Da sagte man, ich bin ein Händler mit irgendetwas en gros, das heißt im großen Stil eigentlich. Und man sagt ja auch en gros und en détail,
en also détail,
im Großen und Ganzen oder dann in der Einzelheit genau. Und das hat sich da in dieser Bezeichnung für 12 Dutzend auch gehalten. Und die Einlegegurken werden häufig auf den Märkten immer noch als Dutzendware im Neutralen gehandelt.
Manche Geschäftsbezeichnungen mit dem en grand, das stand ja früher auch bei Geschäftsleuten dran, sind völlig verschwunden. Zum Beispiel wie die berühmte selige Witwe. Es gab immer Geschäfte, wo dahinter stand selige Witwe. Wenn der Besitzer verstorben war und die Witwe es weitergeführt hat, war es die selige Witwe. Ist leider auch verschwunden.
Das stimmt nicht ganz. Wo hat sie es gehalten? Ah, beim Champagner. Wöf,
die Witwe Clicquot.
Und schon, na,
bei Wilhelm, sind wir wieder bei Wilhelm Busch.
Ich wollte gerade sagen, im es Glase. Perlt die Blase der Witwe Clicquot in dem Glase. Also, aber Sie haben vollkommen recht, selbst Kafka hat in seinen Tagebüchern mal geschrieben, dass nur bei Geschäften zu findende vormals. Und da stand ja dann eben wirklich Handschuh Schneider, vormals Müller. Und sonst hat man vormals irgendwie im Alltag nie verwendet. Ich wüsste auch nicht wo. Und das fiel also schon Kafka ein, dass diese Geschäftsbezeichnungen sich dass da es besonders ist, außerhalb nicht. Und ja, dieses selige oder vormals oder en gros, das hat sich vollkommen verloren.
Bevor wir zum falschen 50er kommen nach der nächsten Musik, erzählen Sie uns bitte noch, was das Bäckerdutzend ist.
Das Bäckerdutzend hat damit zu tun, dass die Bäcker immer verdächtigt wurden, zu leichte Ware zu verkaufen, gerade auch beim Brötchen, aber auch bei Gebäckwaren. Und die wurden ja immer mal wieder abgewogen. Und wenn das zu wenig war, dann wurden die zum Teil drastisch bestraft, die armen Bäcker. Und so gaben sie gerne, wenn jemand ein Dutzend kaufte von etwas, eine Semmel jetzt zum Beispiel eben dazu. Und so hat man dann 13 auch als Bäckerdutzend bezeichnet. Das ist insofern besonders schön, weil das ja eine Großzügigkeit darstellt, aber auch eine Sicherheit. Denn mit der einen Zugabe ist es auf jeden Fall schwer genug, was er da verkauft hat. Und früher hat man aber auch gesagt, also vor 200 Jahren, 13 ist das Teufelsdutzend. Und da kommen wir dann eher zu Jesus, 11 Apostel und der 12. Apostel, der ist Judas. Und da sind wir wieder bei des Teufelsdutzend 13. Aber das Bäckerdutzend gibt es manchmal noch, ganz selten habe ich es erlebt, dass wenn man 12 Semmeln wollte, dass man da eine 13. dazu kriegte. Und
trotzdem eine schöne Geschichte.
Ist eine gute Kundenbindung dann auch.
Warum, Rolf Bernhard Essig, ist so mancher ein falscher 50er? Hat das mit Falschgeld zu tun?
Ja, also das ist eindeutig. Die Sache ist in dem Fall auch wieder überraschend für mich gewesen, weil ich immer an einen 50-Mark-Schein gedacht habe als Kind oder Jugendlicher. Und es ist aber wohl eher ein 50-Pfennig-Stück gemeint gewesen. Und es gibt ja nicht so viele Ausdrücke, die sich in dem Dialekt, in der Mundart, im Hochsprachlichen etabliert haben. Aber ein paar gibt es doch, also muss nicht sehr viel sein, aber JWD, also Jans weit draußen zum Beispiel aus dem Berlinischen oder Nachtigall, ich höre der Trapsen aus dem Berlinischen oder was dem einen See in Uhl ist, dem anderen See in Nachtigall. Hört
Nachtigall, das kenne ich.
Ja, genau, das ist ja eigentlich Niederdeutsch. Und dann Heiligsblechle, das ist dann Schwäbisch. Aber es ist wirklich nicht viel, was sich im Dialekt hält. Aber der falsche 50er oder auch 0815 übrigens, da ist dann auch wieder das Berlinische, das ja sehr populär war, gerade auch in der Zeit der Weimarer Republik, war das eine Leitmetropole. Also was da an Kunst alles kam, gerade auch im Bereich Kabarett, Vaudeville, Chanson und Komödien, das war so wichtig, da hat sich dann vieles weiterentwickelt. Und der falsche 50er, das ist einerseits dann ganz lustig, weil sich ein 50-Pfennig-Stück zu fälschen eigentlich nicht lohnt. Das ist ja nie so richtig viel Geld gewesen. Wichtiger ist dabei dieser Gleichklang. Das spielt ja in vielen Redensarten eine Rolle. Und man hat jemanden, der ein falsches Gemüt hat, ein falscher Mensch ist, also ein betrügerischer Mensch, einer, der etwas vortäuscht, den hat man ja immer schon falsch genannt. Und da hatte man jetzt den Anlaut des Fs und dann hat man beim 50er dann gerade in dieser berlinischen Aussprache noch das zweite F von diesem 50er und durch das 50er hat man dann noch zwei F, je nachdem, wie man das dann schreiben möchte. Und damit konnte man die Verächtlichkeit diesem falschen Menschen gegenüber noch schöner ausdrücken.
Hätte ich nie gedacht. Ich sehe jetzt auf einmal auch vor meinem inneren Auge diesen schönen alten 50-Mark-Schein, wo Sie auch gedacht haben, das wäre der Ursprung gewesen.
Ja, der Mann mit der Pelzkappe.
Ja, das war schon viel Geld. Also 50 Mark zu bekommen oder zu verdienen, da hat man als junger Mensch schon gewusst, jetzt ist man fast schon Millionär, wobei wir schon wieder bei der Zahl sind oder bei Zahlen sind.
Ja, die erste Million auch bei diesen Millionen, meine Güte, was hieß das damals und heute? Da schmeißt man mit Milliarden herum und die wertvollsten Firmen der Welt, Nvidia ist bei 5 Billionen Dollar und das sind wirklich Billionen. Im Englischen hat sich ja Billion oder im Amerikanischen vor allen Dingen Billion für die Milliarde herausgebildet. Aber hier sind es wirklich in unserem Zahlsystem 5 Billionen Dollar und niemand weiß, was 5.000 Milliarden Dollar wert sein soll an dem Ganzen, aber es wird so gesehen. Und dieses Millionärsein, das hat sehr abgenommen. In Deutschland spricht man ja auch schon von den ganz vielen Milliardären. Und denkt sich, das kann nicht gut sein. Und gerade auch bei den Zahlen sind wir auch bei Zahlverhältnissen. Und wenn wir bei Reichtum sind, es gab ja diese Überlegung, wie viel mehr wert ist die Arbeit eines Managers oder eines Betriebsleiters gegenüber dem einfachsten Arbeiter, der vielleicht in der Lagerhalle arbeitet oder die Regale einräumt. Und dann hat man in den 50er Jahren gesagt, naja, so 40 Mal. Und heute ist man bei 200, 300 tausendmal so viel, je nachdem, wo man arbeitet. Und das scheint mir nicht ganz gesund zu sein, ohne jetzt zu sehr ins Politisieren kommen zu wollen.
Dann erklären Sie uns lieber, woher kommt zeitumschlungen Millionen?
Seit verschlungen Millionen hat es ja auch mal geheißen. Oder bei einer schönen Fotomontage von John Hartfield sagt Hitler, Millionen stehen hinter mir, und er hebt seine Hand ja in seinem Dankes-Hitler-Gruß so nach hinten gebogen, und hinter ihm steht so ein Kapitalist und wirft ihm das Geld in die Hand. Also man konnte damit schon sehr gerne spielen. Das ist aus Schillers Ode an die Freude, die wir wegen der 9. Symphonie Beethovens, wo es als Schluss vorkommt, als Schlusschor, recht gut kennen und können, und kommt ja in der Populärkultur auch ganz viel vor. Aber es ist übrigens für Schiller ein Ärgernis gewesen. Er hat dieses Stück geschrieben für ein Gartenfest bei Körners, seinen Freunden, und fand das ganz nett als Trinklied und als Ode an die Freundschaft vor allem. Aber er hat es später sehr bedauert, dass es überhaupt veröffentlicht hatte, weil das so populär wurde, dass er dauernd als der Dichter der Ode an die Freude bezeichnet wurde. Und er wollte doch mit anderen Gedichten viel, viel lieber verbunden werden. Aber es hat nichts geholfen. Bis heute ist das ganz wichtig geblieben. Und da kommt eben diese Zeile vor, seid umschlungen Millionen. Das ist Ausdruck dann der Freude einer Gemeinschaft der Brüder übrigens oder eben auch der Freunde. Und auch diese etwas, ja, eine Zeile, die Schiller so sicher nicht gemeint hat, wer keinen Freund gefunden, der soll sich aus diesem Kreis schleichen. Das kommt da eben auch drin vor und wirkt so ein bisschen unmenschlich. Also man sollte lieber vielleicht andere Schiller-Gedichte mal wieder lesen. Die Nänie beispielsweise, das ist schon ein wesentlich besseres Niveau. Das wusste Schiller selbst.
Erika Fuchs war die geniale Übersetzerin von den Mickey-Maus-Heften in Deutschland, wo viele Eltern geschimpft haben, was liest denn solche Heftel? Und es hat uns beiden, haben wir uns schon ein paar Mal drüber unterhalten, Rolf Bernhard Essig, die Literatur näher gebracht, weil was Erika Fuchs übersetzt hat, hat viel mit Literatur zu tun gehabt. Da kam auch Goethes Zauberlehrling vor, entzückende Ausdrücke, kluge Bemerkungen, und sie hat eine ganz eigene Sprache entwickelt, den Erikativ, und uns den ersten Millionär unseres Lebens nahegebracht, Dagobert Duck, wie er eintaucht in seinen Geldspeicher und buchstäblich im Geld schwimmt. Und da sind auch wieder die Zahlen für Sie ganz wichtig.
Die Zahlen, ja, Erika Fuchs, also ich kann Schwarzenbach an der Saale sehr empfehlen, das Erika Fuchs Museum. Da kann man noch viel, viel mehr darüber erfahren, was sie alles erfunden hat. Der Erikativ ist nicht direkt von ihr erfunden, denn gibt es grammatikalisch schon vorher
ihr gewidmet.
Inflektiv. Der Inflektiv, das wird sich aber nicht durchsetzen. Aber Erikativ, das kann man sich gut merken. Also dass die Grundform der Infinitiv von einem Wort ohne den Schluss gebildet wird. Also statt grübeln oder denken oder hüpfen heißt es dann grübel, denk, hüpf. Und dann weiß man, die Figur, über der das in einer Denkblase steht, die grübelt gerade oder die hüpft oder die strahlt innerlich oder die freut sich und so weiter. Und sie hat das so populär gemacht, so oft verwendet, dass es eben zum Erikativ erklärt wurde. Bei uns in unseren Kreisen sagen wir gern, wenn jemand einen nicht besonders tollen Witz gemacht hat oder einen sehr flachen Karlauer geäußert, Haar, Haar. Das kommt da auch oft vor für ein sehr seltsames Lachen. Und Dagobert Duck, wie wir natürlich ganz lange sagten, bis wir merkten, dass das Englisch sein soll, Dagobert Duck, der hatte Phantasmilliarden in seinem Geldspeicher. Die hießen im Original Zillions oder Zillionen, hätte sie übersetzen müssen. Aber Zillionen, ja, da hätte man nicht genau gewusst, wie viel soll denn das jetzt sein? Also Billion, gut, das ist dann wie Trillion, aber ist dann, ja, ist wohl mehr, aber Phantasmilliarden. da weiß man dann, das sind fantastisch viele Milliarden, das ist unzählbar. Insofern wieder eine ganz tolle Möglichkeit zu übersetzen, die sie da genutzt hat. Und im Erika-Fuchs-Museum kann man sich übrigens auch mit ihr messen. Da kann man einen englischen Originalsatz in einer Denkblase in eigener Weise übersetzen und dann schauen, was hat Erika Fuchs daraus gemacht. Und wen wundert's? Sie ist natürlich zigmal besser.
Wen wundert's? Es ist zwar nicht 11:55, sondern gleich 11:50. Damit beenden wir unseren Ratsch. Dann würde ich sagen, Zahlemann und Söhne. Das hat man doch immer gesagt, wenn die Rechnung kommen sollte.
Genau, genau. Und der Zahlemann, das ist natürlich der Zahlkellner, wie er so auch genannt wurde. Und ich dachte auch, das wird vielleicht gezählt, die haben drei Kellner oder so, aber nein, das ist natürlich der Kellner, bei dem man zahlt. Und ich kann auf jeden Fall sagen, tausend Dank, Frau Kaiser, das war eine dieser zahllosen schönen Sendungen, die wir miteinander hatten und wahrscheinlich noch miteinander haben werden in unserem schönen Programm Habe die Ehre. Und wer Lust hat, mich live zu erleben, nein, sogar direkt zu erleben, wer kann das im Freilandmuseum in Illerbeuren am 29. August erleben? Kann mich dann auch nach allem fragen, was ihm vielleicht auf den Nägeln brennt oder ihr unter den Nägeln, wer weiß.
Und haben Sie da ein bestimmtes Thema in Illerbeuren?
Da muss ich kurz überlegen. Ich glaube, das ist dann die Museumsnacht und da geht es dann um Nacht- und Abendredensarten. Also ich wollte, es wäre Nacht oder die Preußen kämen oder ich bin so dumm wie die Nachtfinster und gibt es noch
dann
sehr, sehr vieles.
Na dann, gute Nacht, schöne Bayerin.
Da sind ja alle katzengrau.
Ich bedanke mich bei Ihnen für den schönen Ratsch, bei unseren Hörerinnen und Hörern fürs Zuhören. Ja, Dankeschön.